Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Okay, Stu, was ja, hältst du von dem Was hältst du von dem Vorschlag, mit mir auf die Galapagos-Inseln auszuwandern?
Ich dachte, du fragst nie. Ich hatte die Wahl im Reisebüro zwischen Malle, Ibiza, Fuerteventura oder Floriana in Ecuador, Galapagos. Und ich muss sagen, Floriana klang einfach viel geiler, weil da gibt's einfach alles, was wir partywilligen Leute einfach haben möchten. Nämlich steinige Küsten, Eidechsen, wilde Hunde, Schweine und das war's.
Ja, ich dachte mir auch, es ist ganz charmant, ne? Mitten im Pazifik.
Ja.
Wunderschöne Strände, weit entfernt von der Zivilisation, so. Ich meine, da musst du mich halt ertragen und, ne, so wie sind. Aber wir können ja die Insel aufteilen, ne? So eine Hälfte dahin, die andere dahin. So Stu Empire, Melanie Empire.
Das klingt echt gut, weil dann finde ich auch endlich die Ruhe, weil ich ja schon lange mein philosophisches Manifest beenden möchte, was unsere Menschheit ja in eine bessere Welt führen wird, weil, seien wir mal ehrlich, Melanie, ich meine, du hast die letzten Wahlergebnisse gesehen und wie es gerade so USA, Russland, Türkei, Deutschland, es sieht nicht überall rosig aus, aber ich glaube, mit meinem philosophischen Manifest, glaube ich, werde ich die Welt zurückführen zum Frieden. Doch, ja, sehe ich.
Ja, das glaube ich irgendwie auch. Also, ja, aber gut, wie ich darauf komme. Voll überhaupt reden.
Ja, hallo.
Reden heute beim Telestammtisch über den Film Eden oder Eden, je nachdem, wie man es jetzt aussprechen will, der ab dem 3. April in den deutschen Kinos startet. Und mit wir meine ich einmal mich, Melanie Kali, und den wunderbaren, den einzigartigen Stu.
Hallöchen, Puppüche.
Und streng genommen musst du hier auch heute eigentlich die ganze Arbeit machen, denn nur er hat diesen Film gesehen und ich durchlöchere ihn jetzt in den folgenden Minuten mit diversen Fragen, die beantworten sollen, wie genau ihm dieser Film hier gefallen hat, ob er demnächst auf eine einsame Insel im Pazifik zieht und ob es sich für euch da draußen lohnt, diesen Film anzuschauen. So, dann kommen wir mal zum Eingemachten und ich würde dich jetzt ganz gerne bitten, lieber Stu, uns zu erzählen, worum es denn genau in diesem Film geht.
Es fühlt sich gerade so seltsam an, auf dieser Seite des Atlantiks.
Ja, ne? Ich bin gerade auch so.
Total seltsam, ja. Okay. Also.
Aber ich finde es toll, dir zu sagen, was du machen sollst.
Diese Macht, spürst du sie schon? Du musst aufpassen, sie wird dich irgendwann vereinnahmen und dich verändern. Ich sag's dir, ja. Aber gut, kümmern wir uns um Eden, den neuen Film von Oscar-Preisträger Ron Howard. Und dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte, die sich in den 1920er Jahren abgehandelt hat, halt eben auf einer Galapagos-Insel namens Floriana, fernab der Zivilisation. Und es beginnt damit, dass ein deutscher Arzt und Philosoph, Dr. Friedrich Ritter, hier gespielt von Jude Law, mit seiner geliebten Doris Strauch, gespielt von Vanessa Kirby, halt nach Floriana zieht, um dort halt eben ein philosophisches Manifest zu verfassen. Denn in den 1920ern war für Friedrich Ritter die Welt schon im Umbruch und er hatte ein bisschen Angst und wollte es besser machen. Außerdem war seine Freundin an Multiple Sklerose erkrankt und hoffte auf der Insel halt eben, dass sie dort Besserung erfährt. Und er war ein Einsiedler, trotz allem war er auch ein Narzisst, denn er hat eifrig Briefe geschrieben und die hat er nicht etwa geschickt an seine Verwandtschaft da draußen, sondern an Zeitungen. Und so kam es dann, dass diese Insel ja nicht populär wurde, aber dass es bekannt war, hey, da ist jemand, der versucht halt eben die Welt zu verbessern. Und diesem Ruf folgt unter anderem ein Ex-Soldat namens Heinz Widmer, gespielt von Daniel Brühl, der mit seiner zweiten Ehefrau Margot, gespielt von Sydney Sweeney, und ihrem Tuberkulose-kranken Sohn Harry halt eben auch nach Floriana ziehen und hoffen dort zusammen mit Friedrich Ritter ja koexistieren zu können. Und Friedrich Ritter erweist sich als nicht besonders sozial, aber er lässt sie gewähren und tatsächlich gelingt es den Widmers, ein eigenes Leben aufzubauen. Das klingt jetzt soweit ganz okay. Problem ist aber, dass noch eine dritte Partei hinzukommt, nämlich eine selbsternannte Adelige, die Baronin Eloise Verborn de Wagner-Busquart, gespielt von Anna de Armas. Und die taucht auf mit zwei Liebhabern, die ihr wirklich hörig sind. Und sobald diese Baronin auf der Insel auftaucht, ja, fängt es an, es gibt Machtgeplänkel, es gibt ja, Versuche, sich gegeneinander auszuspielen, es werden Lebensmittel geklaut, es verschwinden dann auch mal plötzlich Leute und das alles erzählt Eden, den, das sollte man sagen, quasi auf zwei Büchern basiert. Es gibt nämlich einmal ein Buch, was Dore Strauch geschrieben hat, kurz vor ihrem Tode. Das ist also mehr so pro Friedrich Ritter. Und dann gibt es noch ein anderes Buch, was dann mehr so anti-Friedrich Ritter ist. Deswegen, wenn wir hier sagen, es ist eine wahre Geschichte, bitte immer die Anführungszeichen nicht vergessen, denn wir waren alle nicht dabei. Was man aber sagen kann, und das kann ich jetzt rüber überleiten zu dir, liebe Melanie, diese Geschichte ist in der True-Crime-Szene anscheinend sehr bekannt.
Ja, vielleicht geht es euch ja ähnlich wie mir, wenn ihr jetzt diese Inhaltsangabe gehört habt oder als ihr auf den Trailer geschaut habt, denn dieser Fall, der wurde mal in dem True Crime Podcast Weird Crimes von Visavi und Ines Agnoli besprochen. Daher kannte ich das jetzt zum Beispiel eben auch. Ja, ich war jetzt super gespannt zu hören, wie das Ganze umgesetzt wurde, denn je nachdem überlege ich mir auch noch, ob ich mir den Film ansehe. Ich finde ja, die Geschichte an sich hat einfach super viel Potenzial, eigentlich verfilmt zu werden, weil sie so kurios ist. Also, da passieren so Sachen, da denkst du dir, das muss einfach Fiktion sein, aber es ist ja scheinbar tatsächlich so passiert. Ja, deshalb frage ich dich jetzt mal als allererstes, lieber Stu. Mhm. Wir haben hier einen Survival-Thriller vom Regisseur Ron Howard und dieser Mann hat ja bereits diverse Filme gemacht und wie ich finde, irgendwie auch super unterschiedliche Filme. Also er hat ja Beautiful Mind gemacht, er hat Apollo 13 gemacht, er hat The Shooters, der letzte Scharfschütze gemacht, dann aber auch sowas wie Solo, A Star Wars Story oder dann Im Herzen der See, Rush. Wie genau stehst du zu diesem Mann und ihn als Regisseur, seinen Film?
Ron Howard ist halt echt eine total interessante Persona, weil er als Schauspieler angefangen hat in dieser Kultserie Happy Days und sich dann wirklich hochgearbeitet hat zum Regisseur. Ich glaube auch, dass bei der Shooters, glaube ich, er auch nur als Darsteller aktiv war, nicht als Regisseur. Mhm. Sein erster Film hieß, glaube ich, Grand Theft Auto. Und nein, es hat nichts mit dem Videospiel zu tun. Aber er war da einfach auf. Ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen, so in den 90ern, wie halt eben so Apollo 13, das waren so Filme, die hat man sich dann angesehen. Das waren so diese guten alten Hollywood Pictures mit Stars, die halt damals auch wesentlich besser funktioniert haben als heutzutage. Diese ganzen, wie hießen sie hier, Illuminati-Sachen, Dan Brown hat er auch gemacht. Mhm. Und ich finde, Ron Howard ist ein unglaublich guter Handwerker. Und was ich ihm halt zugestehen muss, er ist halt schon abwechslungsreich in seiner Stoffauswahl. Also so Michael Bay dreht ja gefühlt immer Michael Bay-Filme. Aber Ron Howard hat immer wieder so Momente, wo ich dachte, ach, das ist ein Ron Howard-Film, ist ja krass. Und ich sage es ja direkt, Eden ist so ein Ron Howard-Film, wo ich denke, ach krass, der ist von Ron Howard, hätte ich nicht gedacht. Und um ein kleines Vorabfazit zu fällen, für mich der beste Ron Howard-Film seit Rush.
Ach krass. Okay, klingt ja schon mal eigentlich ganz vielversprechend. Ich finde, wenn man sich jetzt den Trailer anschaut oder wenn man den Film googelt, dann haben wir hier eigentlich auch so einen Cast, der auf den ersten Blick gar keinen schlechten Eindruck macht. Also wir haben Sydney Sweeney, die hat ja im letzten Jahr zu dieser Zeit ungefähr gefühlt das ganze Kino dominiert. Also ich glaube, die war da ja allein in 4 Filmen zu sehen. Dann haben wir Anna de Armas, wir haben Vanessa Kirby, die kennt man zum Beispiel aus dem Napoleon-Film von Ridley Scott oder auch von der Serie The Crown. Wir haben Jude Law und als deutscher Vertreter haben wir Daniel Brühl.
Our German Boy.
Our German Boy. Und zudem haben wir auch noch den österreichischen Schauspieler Felix Kammerer, ja, den wir im West nichts Neues gesehen haben. Also ist dieser Cast nicht eigentlich ein Grund, in diesen Film reinzugehen?
Klare Antwort, ja. Nicht, weil er prominent ist, sondern weil die halt wirklich richtig gut sind. Und ich möchte da vor allem die von dir erwähnte Sydney Sweeney erwähnen, die ich nie wirklich schlecht fand. Aber seien wir ehrlich, wir müssen nicht über ihre darstellerische Leistung in Madame Web reden. Da kann sie nichts für. Und auch diese komische diese Komödie.
Ah, was, wie hieß
Powell.
Das? Ja,
genau.
Wie hieß das
Anything But You im Original oder so.
Ja,
aber ihr wisst, was.
Aber es gab nochmal so einen anderen dummen deutschen
Lügen Titel haben irgendwie. Kurze Beine oder sowas. Oder Lügen haben lange Beine. War das
wo die Lügen hinfällt?
So?
Wo die Lüge hinfällt.
Leute, ihr wisst, was wir meinen. Gut, einfach Sydney Sweeney und Dan Powell. Ich glaube, der Film gibt es auch gerade bei Netflix. Das sind halt ja, alles so Rollen gewesen, wo ich sage, das ist so Typecasting, was ja okay ist. Und dann hatte ja diesen Film über diese Reality Winner, wo es ja auch schon stark war. Aber ganz ehrlich, hier in Eden ist sie richtig gut. Also es gibt in Eden keine schlechten darstellerischen Leistungen, eher im Gegenteil. Aber es gibt wirklich Szenen, wo ich das Gefühl hatte, so gut war Sydney Sweeney noch nicht. Also ganz großes Lob an die ganze Besetzung. Und am meisten überrascht hat mich Sydney Sweeney, weil die halt wirklich so gegen Typecasting ist. Also sie ist halt eine junge Frau, aber sie ist nicht dieses Aufgebrezelte, was man sonst immer von ihr kennt. Also es wird nicht darauf geguckt, dass sie jetzt hübsch ist. Nein, Sydney Sweeney spielt eine junge Frau, die halt wirklich auf dieser Insel versucht zu überleben und halt eben auch mit anfassen muss. Und sie hat auch eine sehr interessante Wandlung. Also da kann ich sagen, Sydney Sweeney for the win bei diesem Film. Aber, um das nochmal ganz dazu unterstreichen, Daniel Brühl ist fantastisch, Jude Law ist fantastisch. Vanessa Kirby ist, glaube ich, diejenige, die am wenigsten heraussticht. Aber auch das macht im Kontext zu der Dynamik mit Friedrich Ritter, also ihrem Freund, ihrem Ehemann, macht das Sinn. Ne? Deswegen, wenn es jetzt so von der Besetzung her gehen würde, Eden, super Film.
Krass, also ich bin gerade richtig happy darüber. Weil ich habe die Besetzung gesehen im Trailer, ich war so, what the fuck, das ist ja voll crazy. Also ich kenne ja jeden Schauspieler gefühlt. Was mich richtig überrascht hat, war, als ich den Film jetzt auch nochmal gegoogelt habe, dass die Filmmusik einfach von Hans Zimmer ist.
Ja, stimmt, da war das? Ich auch überrascht. es stand zum Abspann, ja.
Aber der Hans Zimmer so, also das ist ja schon krass und jetzt auch noch für so einen Film, der jetzt irgendwie so ein bisschen unscheinbar ist. Ne? Kannst du uns irgendwie da deinen Eindruck schildern? Fällt dir überhaupt auf? Weil jetzt meintest du, dass du sie vielleicht nicht wirklich erkannt hast. So.
Also, ich glaube, dass Hans Zimmer die Musik gemacht hat, weil er schon längere Zeit mit Ron Howard sehr eng zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das ist vielleicht eine Art Freundschaftsdienst. Und ich möchte hier tatsächlich nichts über die Musik sagen, weil Filmmusik ist nicht mein Metier. Ich kann dir so viel sagen, sie ist mir nicht aufgefallen, weder im Positiven noch im Negativen. Das heißt für mich so viel wie, sie war da, sie war gut, aber sie sticht für mich nicht heraus. Als Beispiel die Musik des ersten Jokers, diese Veloliden-Musik, die hast du halt immer noch im Ohr, ja? Sowas ist es halt nicht. Und deswegen, Leute, wenn ihr Hans Zimmer Fanboys, Fangirls seid, guckt, geht da rein und hört die Musik. Ich kann euch dazu nichts sagen, weil sie ist bei mir nicht wirklich angekommen. Und das soll aber nicht als negative Kritik verstanden gewesen werden.
Okay, weil ich fand das einfach so krass, einfach Hans Zimmer zu sehen bei so einem Film, wo du dir so denkst, okay, der ist jetzt nicht unbedingt sehr bekannt. Zumindest in meiner Bubble ist mir der jetzt irgendwie gar nicht, also ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich habe erst letzte Woche erfahren, dass es diesen Film gibt, weil ich einen Trailer im Kino gesehen habe.
Es ist auch total interessant, weil in den USA hat der, glaube ich, immer noch keinen Starttermin, der Film. Und das ist schon krass, wenn du bedenkst, dass Ron Howard mal wirklich ein riesen Regiestar war. Und gerade mit Sydney Sweeney dachte ich mir eigentlich, kannst du wirklich einen Film gut bewerben?
Also es ist ein Chaos, es ist ein krasser, und Ana de Armas ist ja gerade eigentlich auch relativ im Hype, also so, sie ist jetzt auch immer wieder zu sehen.
Die übrigens auch richtig fantastisch ist, ich kann so viel sagen zu ihr, Ana de Armas spielt diese Baronin und die ist so unglaublich hassenswert, diese Frau. Kennst du so Rollen?
Ich kann mir so gut vorstellen.
Ja? Kennst du so Rollen?
Ich kenne ja die Geschichte.
Ja, so Rollen, wo du weißt, so ich liebe es, diese Rolle zu hassen, das ist die Rolle, die Ana de Armas spielt.
Nice.
Das macht sie ganz fantastisch, wirklich.
Nice. Wenn man sich jetzt auch so ein bisschen den Trailer ansieht, da fallen mir direkt so drei Oberbegriffe ein.
Ja.
Also einmal Konkurrenzkampf, Gewalt und Sex. So, das ist und halt eben dieser Eindruck, dass alles immer katastrophaler wird im Laufe des Films und es sich immer weiter hochschaukelt. Ist es das, was wir hier bekommen? Gelingt hier ein guter Spannungsaufbau? Was denkst du dazu?
Also, deine Beschreibung klang jetzt so ein bisschen wie der neue Film von Paul Verhoeven. Das ist es jetzt nicht. Sex ist kein großes Thema. Also klar, die Baronin hat halt ihre zwei Liebhaber und die sind ja wirklich hörig. Das ist halt schon fast schon was von einer Art Kult. Und, Achtung, kleiner Minispoiler, wir sehen Jude Law auch mal nackig. Ja. Ob das jetzt für euch als Sex gilt, sei dahingestellt. Ich habe jetzt einfach nur gesehen, wie Jude Law nackt aussieht. Danke dafür. Nächster Film. Also dieses, ich kann mir schon vorstellen, dass der Titel alleine Eden und diese Stars, gerade auch mit Sydney Sweeney und Ana de Armas, die einfach so diesen Ruf auch haben, dass viele Leute vielleicht auch reingehen werden und denken, jetzt wird's verrucht, jetzt wird's so ein bisschen prickelnd, vielleicht auch ein bisschen erotisch.
Das hat der
nicht.
Trailer ein bisschen so gerührt.
Ja,
also,
ich habe den Trailer nicht gesehen. So ja. Aber interessant, weil ich von meiner Sparte finde, dass dieser Film nichts wirklich Erotisches hat. Also Sydney Sweeney läuft auch die ganze Zeit hochgeschlossen da rum. Und Ana de Armas, ja, die tänzelt hier da ein bisschen. Aber auch das ist jetzt keine Showgirls-Erotik. Also das ist jetzt nichts wirklich, wo ich sage, dass der Film so diesen Sleaze hat, das gar nicht. Er ist sehr campy, also wirklich, also so die Entwicklung, das ist alles schon sehr on the nose und auch sehr direkt und nicht subtil, aber das sorgt ja auch mit dafür, dass der Film so unglaublich unterhaltsam ist.
Ich habe eigentlich auch eine Frage.
Ja.
Also ich weiß es eigentlich, aber...
Los, trau dich.
Weil ich habe in der True Crime Podcast Folge, die ich gehört habe, gehört einfach, dass hier Friedrich Ritter und seine Frau Doris Strauch, dass sie sich einfach alle Zähne haben ziehen lassen, bevor die auf diese Insel gegangen sind. Also einfach eben aus gesundheitlichen Gründen, damit man dann halt keine Zahnprobleme entwickelt und man hat ja eben auch nicht dann, weil man halt eben von der Zivilisation abgeschnitten ist, nicht den Zugang zu Zahnärzten und sowas und zur Versorgung. Ich nehme mal an, das haben die jetzt im Film nicht umgesetzt. So, dass
also,
Lord also ohne Zähne rumläuft.
Doch. Also du siehst nicht, wie er sich die Zähne ins Herz ziehen lassen, aber du siehst halt, dass er sich hin und wieder, wenn er was isst, immer so ein Metallgebiss in den Kiefer schiebt. Das sieht
genau!
Du, ja?
Aber die teilen sich sogar dasselbe. Die haben nur ein Metallgebiss scheinbar gehabt.
Okay, da ist es dann beim Film anders, weil seine Frau Doris Strauch weigert sich, das zu tun. Also die hat noch ihre Zähne. Also
ich weiß
jetzt nicht, ob es, wie es jetzt in der Wirklichkeit war, aber das mit dem Gebiss, das wird auch mehrfach erwähnt im Film. Ich muss auch sagen, ich wusste das ja auch im Vorfeld, das mit dem Gebiss, und hatte jetzt irgendwie gehofft, dass ich jetzt Jude Law sehe, wie er so fast schon langsam, das ist es nicht. Also er spricht doch relativ normal. Ich habe ihn auch im Originalton gesehen, aber es ist halt trotzdem echt immer wieder kurios, wenn er dann am Essenstisch sitzt und dieses Metallgebiss. Also man würde sagen,
ich finde das so toll, dass sie das mit eingebaut haben.
Ja. Also, sie machen daraus keinen Gag. Es wäre sehr einfach gewesen, daraus einen Gag zu machen. Das machen sie nicht. Also sie nehmen das auch sehr ernst. Aber es ist schon ein schöner Moment. Ja, wenn dann Daniel Brühler steht mit seiner Frau und sagt so, und guck ihm nicht zu sehr auf die Zähne, er hat keine Zähne mehr.
Ja. Das ist so gut. Ja. Weil, weißt du, man hört auch so diese True Crime Podcast Folge und dann muss man sich aber immer wieder vorstellen, dass da zwei Leute sind, die einfach gar keine Zähne haben.
Ja, wobei.
Und die so auch miteinander kommunizieren, also so mit dem Rest so kommunizieren und irgendwie, ich keine Ahnung, ich finde das irgendwie so kurios.
Wobei, was halt wirklich ein bisschen schade ist, und wir beide, Melanie, wir kommen ja aus dem wunderschönen Nordrhein-Westfalen, das heißt, wir kennen uns so ein bisschen mit Ruhrgebiet und Rheinland, kennen wir uns aber aus. Und
ach,
es ist ja,
die,
so,
ja, stimmt.
Dass die Wittmars ja eigentlich wirklich Rheinländer waren. Und es gab einen Podcast, Too Many Taps, die haben sich auch mal in einer Folge mit dem Fall beschäftigt. Und die hatten da wohl Originalaufnahmen von dieser letzten Überlebenden.
Ich habe die auch gehört.
Ja, und
die
ist halt so krass. Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, als der Film anfing, habe ich ein bisschen dafür gebetet, so, ich möchte jetzt wirklich eine kölsche Sydney Sweeney sehen. Aber das kriegst du halt nicht.
Also
die sprechen
ja,
halt Englisch, ist klar. Und ich glaube, es wäre auch kontraproduktiv, den Film jetzt mit Dialekt zu synchronisieren. Aber das ist schon irgendwie ganz nice, fand ich. Weil diese Aufnahme so, ja, da sind wir da in Floriana gewesen, ne? Dann haben wir erstmal die Schweine gefangen und haben uns ja Wasser gemacht und alles ganz, ganz, ganz lecker. Oder? Und das fehlt halt so ein bisschen. Das setzen sie halt nicht um. Aber ja, das Eis drum. Das ist schon okay. Aber
ich meine, cool, dass die Daniel Brühl dabei haben, ne? Also, dass die halt dann, und halt eben, okay, der ist ja jetzt Österreicher, Felix Kamera. Wen hat eigentlich er gespielt? War er der Sohn oder war er einer der Liebhaber?
Nee, er ist einer der Liebhaber.
Ah.
Ja. Also er hat auch nicht so die große Rolle, aber kennst du das? Du siehst einen Film und dann siehst du so ein bekanntes Gesicht und du, wer ist das? Den kenne ich. Aber du sitzt im Kino und du kannst jetzt nicht googeln und es macht dich fertig und dann hast du entweder Glück haben und irgendwann, ah, es ist der, so wie ich es hatte bei Ihnen, ach, das ist der aus Im Westen nichts Neues, der Hauptdarsteller, oder aber du trägst es mit und vergisst es dann kurz bevor der Film aus ist. Du musst dann 3 Wochen später wieder zu raus, ah, wie hieß der Typ nochmal? Das ist, ja, willkommen in meiner Welt, liebe Zuhörer.
Ich glaube, das hätte ich auch gehabt bei dem. Ja. Ich glaube, ich wäre auch so irritiert, weil der hat irgendwie doch schon so ein, also irgendwie hat der schon so ein prägnantes Gesicht und man kennt ihn ja, vor allem total. Auch von dem Cover.
Ja, vor allem im Laufe der Handlung ist es ja auch einer der Liebhaber, der so ein bisschen versucht, mit ihr zu brechen und dann auch immer hin und her gerissen ist. Und das alleine so von der Mimik her ist das schon so, wo du denkst, ach, der arme Kerl, also du möchtest ihn schon irgendwie knuddeln, ne? Also vielleicht kommen einfach meine Vaterkomplexe durch, ich weiß es nicht.
Oh.
Aber der hat schon eine gute Ausstrahlung. Also ich meine, der war ja schon super in Im Westen nichts Neues. Aber hier ist er, also wie gesagt, ich wiederhole mich, der Cast ist halt einfach echt gut in ihm.
Wie gut gelingt es denn jetzt hier, die Figuren und auch deren Motive zu erzählen? Weil ich glaube, das spielt hier bei diesem Fall auch eine ganz große Relevanz. Halt die einzelnen Motive der Figuren, was deren Ziele sind.
Ja, ich glaube, ein guter alternativer Titel für den Film wäre einfach Insel der Narzissten. Denn jede Figur hier tut eigentlich so, als ob sie für ein größeres Gut da ist oder für die Familie oder sonst was. Aber eigentlich verfolgen die alle halt ihren eigenen narzisstischen Plan. Besonders gut sichtbar ist es halt bei Friedrich Ritter, der halt wirklich so glaubt, dass er das große philosophische Manifest schreibt, aber eigentlich nur Schwachsinn von sich gibt. Und einfach auch antisozial ist. Also der hilft den Leuten auch kaum. Wo man sich auch fragt, der ist auch eine vielleicht auch so ein bisschen gebrochen. Es ist eine total spannende Figur. Allgemein die Figuren fand ich echt total spannend. Die sind nicht durchpsychologisiert. Da ist nicht immer so eine Tiefe drin, aber das macht's auch irgendwie aus. Ich sagte ja schon, der Film ist sehr campy und es bleibt auch bei den Figurenzeichnungen, aber das war auch unglaublich unterhaltsam und vor allem, was auch interessant ist, dass hier da auch verschiedene Lebensentwürfe aufeinanderprallen. Du hast die Widmers, das ist so die gute Familie, die einfach sich ein besseres Leben wünschen und einfach hoffen, so, ja, auf dieser Insel glücklich zu werden, so, wenn man so will, so ein bisschen sowas wie Siedler. Dann haben wir Friedrich Ritter, der so in seiner eigenen Blase ist und komplett glaubt, dass er der Messias ist, aber eigentlich ist er nur ein totaler Vollidiot, der sich aus irgendwelchen Gründen eine Zähne ziehen hat lassen. Und du merkst auch, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau oder Freundin Doris Bauch auch nicht mehr so optimal verläuft, dass die auch so ein bisschen die Faxen dicke hat. Und dann auf der anderen Seite, die dritte Partei, ist halt diese Baronin, diese komplette Selbstdarstellerin. Und das ist auch wieder so interessant, weil letztlich, auch wenn Friedrich Ritter und die Baronin sich wirklich nicht ausstehen können, aber im Prinzip sind es zwei gleichen Menschen, es sind Selbstdarsteller, aber halt jeder auf ihre eigene Art und Weise.
Ja.
Und wie sich diese Parteien halt so versuchen auszuspielen, ist echt interessant und vor allem am Ende, also ich möchte jetzt hier nicht spoilern, ich meine, gut, es ist ein wahrer Fall, wir wissen, was passiert ist, aber trotz allem, falls ihr es nicht wisst, sagen wir es hier nicht, aber das Ende kann man schon auf mehrere Arten deuten. Du kannst auf der einen Seite deuten, dass jetzt doch wieder das gute alte Familienweltbild sich durchgesetzt hat. Du kannst es aber auch so deuten, das Familienweltbild, das klassische, hat sich durchgesetzt, aber zu welchem Preis und mit welchen Opfern. Und das ist ganz spannend, finde ich.
Der Film hat ja ein Budget von schätzungsweise 30 bis 50 Millionen Dollar. Ist ja jetzt eigentlich nicht so ein gigantisches Budget. Was kannst du denn so zur Produktionsqualität sagen?
Der sieht wirklich gut aus. Er sieht nicht Hochglanz aus, aber das will er auch gar nicht. Der wirkt immer so ein bisschen abgewetzt. So die Farben wirken, also wenn ich jetzt sage, komm, wir gehen nach Floriana, das ist eine Insel, dann denkt man sich so, oh, üppige Flora und Fauna, richtig schöne Farben, alles richtig schön satt, grün, blau, gelb, ist es gar nicht. Es wirkt alles sehr ausgewaschen, sehr verbleicht, so ein bisschen wie eine einst strahlende Wand, die aber gefühlt halt 10 Jahre im Sonnenlicht stand und dann ist halt irgendwann der Glanz halt ab. Und diese visuelle Sprache des Films, sag ich mal, die ist wirklich gut, weil Ron Howard auch sehr stark mit Metaphern arbeitet. Also das ist auch nicht elegant, aber es ist sehr schön, wenn du halt siehst, dass er dir zeigt, dass die kommen gerade an und dann Schnitt siehst du einen Raubvogel, der auf so einem Eidechsenkadaver halt rum und so hockt. Ja? Da steckt schon viel dran. Allgemein.
Da habe ich irgendwie einen White Lotus. Weiß ich nicht.
Ja. Okay, ich habe White Lotus nicht gesehen, aber soll ja sehr gut sein. Und solche Sachen hat er ständig. Und ich finde auch, was er gut hinbekommt, am Anfang war es noch so, ach, das sieht ja eigentlich ganz nett aus, ganz schön. Aber nach und nach merkst du halt, wie unglaublich anstrengend das ist und wie scheiße das eigentlich auch ist. Hm. Und irgendwann kam es mir so vor, dass dieser Strand und dieser Brandung gar nicht mehr wirkt wie ein Urlaubsparadies, sondern wirklich wie so eine Mauer. Du kommst da nicht mehr raus, aber du willst halt raus. Und das kann auch gesagt werden, es gibt ja Leute, die versuchen, da zu entkommen. Und mehr dazu dann im Film.
Das klingt alles eigentlich richtig, richtig toll. Wo ist denn da jetzt so der Haken? Was würdest du sagen, ist vielleicht eher ein bisschen schwächer?
Ich glaube, dass Leute, die mehr so auf diesen Hollywood-Look geeicht sind, vielleicht ein bisschen Probleme haben mit dem Look des Films, wegen dieses Verwaschene. Und ich glaube, dass der Film hat ein Problem, dass er so zwischen den Stühlen sitzt. Der ist halt nicht mainstreamig genug für den Mainstream, aber er ist nicht arthausig genug fürs Arthouse-Publikum. Und das finde ich eigentlich sehr mutig. Und ich glaube auch, dass ich schon lange keinen Film von Ron Howard gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, dass der so künstlerisch so drin gesteckt hat und so viel Arbeit da reingesteckt hat wie hier. Aber es ist schon ein Film, du musst halt bereit sein, das hinzunehmen, dieses Campige, dieses Unsubtile. Die Geschichte ist halt teilweise auch so weird und das ist halt wirklich so passiert, das macht es ja doch irgendwie besser, ja. Deswegen, es fällt mir jetzt irgendwie schwer, aus dem Lameng wirklich so einen richtig knallharten Kritikpunkt zu finden, wo ich sage, das ist der Grund, warum ich dem Film nur 3,5 statt 5 Punkte gegeben habe oder so. Das hat er jetzt nicht. Aber er ist halt recht eigen, finde ich. Und das finde ich ist eine Stärke, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für die Masse vielleicht dann doch nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich für meinen Teil sehe halt so kleine Kritikpunkte. Also er ist hier und da vielleicht ein bisschen arg lang, nicht langatmig, aber er hätte vielleicht ein bisschen gestrafft werden können hier und da. Aber alles in allem sehe ich jetzt keinen Grund, warum ich nicht sagen würde, nee, ich finde den wirklich sehr empfehlenswert.
Gut.
Du bist neidisch, oder?
Ja, doch. Ich will den jetzt irgendwie echt gerne gucken. Ich finde den Fall einfach, ich finde den so verrückt. Ich finde den, also wie gesagt, ich finde, er ist perfekt für eine Verfilmung, weil er wirklich so bescheuert ist zum Teil. Und einfach auch irgendwie so spannend ist. Und ich freue mich halt irgendwie auch, dass die Schauspieler gut funktionieren und dass halt irgendwie auch diese Komplexität von den Figuren da auch wirklich durchkommt. Ne, weil wir haben eben auch so ganz eigene Charaktere dort vor Ort gehabt. Ich weiß jetzt nicht, also du hast ja gerade schon einiges erzählt, also du hast dich ja auch über den Fall informiert. Wir müssen jetzt natürlich auch wegen Spoilern aufpassen. Aber kannst du eventuell eine Einschätzung äußern, wie nah die Handlung des Films jetzt an den realen Gegebenheiten sich orientiert oder ob es da jetzt eine große Diskrepanz gibt und man sich sehr viel kreative Freiheit gelassen hat. Ja. Kannst du das irgendwie einschätzen?
Es ist halt schwer, weil, das kann man ja verraten, die Widmers sind ja immer noch auf dieser Insel und führen mittlerweile auch ein Hotel. Also natürlich nicht die Widmers von damals, 120 sind es andere. Ich glaube, die Frau Widmer ist, glaube ich, auch Anfang 2000 gestorben. Also sie ist recht alt geworden. Und ich glaube, dass die schon viel getan haben, um die Geschichte so zu drehen, dass sie am besten dastehen, um es mal so hart auszudrücken. Und ich habe ja, glaube ich, am Anfang gesagt, der Film nimmt als Vorlage gleich zwei Bücher. Einmal das von Doro Strauch und einmal das halt mehr so von den Widmers ausgeht. Deswegen ist es echt schwer zu sagen, wie weit die sich jetzt an der Wahrheit halten, weil wir alle kennen die Wahrheit nicht. Ich muss aber sagen, so wie es erzählt wird, macht es Sinn. Das heißt nicht, dass es wirklich so passiert ist, ganz wichtig, aber die Entwicklungen, die da aufkommen und wie es gelöst wird, es macht wirklich Sinn. Es macht von den Figuren her Sinn, es macht von der Handlung her Sinn. Von daher, ich werde jetzt auf gar keinen Fall sagen, der Film erzählt die Wahrheit, denn es ist immer noch ein Film, aber ich kam nicht mit dem Gefühl raus, dass es irgendwie überkonstruiert war. Das war alles im organischen Rahmen wirklich rund.
Okay, gut, weil ich hatte jetzt ganz oft, das ist ja irgendwie so, dass Hollywood dann so ein bisschen aufdreht und dann halt so ein bisschen mehr Drama added, Drama hinzufügt, als es eigentlich nötig wäre, um halt so ein bisschen mehr sowas, also so Schauwerte liefern zu können. Eigentlich braucht der Film das gar nicht künstlich herstellen, weil das Grundmaterial das eigentlich ja schon bietet.
Also, wenn es darum geht, halt Drama künstlich herzustellen, das kann man schon sagen, das macht er schon. Also als Beispiel, Sydney Sweeneys Figur kommt halt schwanger da an und das Kind wird halt geboren. Und ich weiß nicht, wie die Geburt abgelaufen ist in Wahrheit, aber die Geburtsszene da ist halt echt krass, weil sie ist alleine und es gibt halt Wildhunde auf der Insel. Und dann kommen halt diese Wildhunde an und das, was ich halt so toll fand, Ron Howard ist normalerweise immer so ein Regisseur, wo ich sage, ja, ist halt Ron Howard. Der überrascht mich nicht mehr. Das ist so Business as usual. Aber als dann diese Szene kam, diese Geburt und diese Hunde da ankommen, war ich echt verblüfft, weil ich dachte, ich habe gerade das Gefühl, hier einen Film zu gucken von einem Filmemacher, der sich jetzt auch wirklich trauen würde, dass die Kackhunde das Kind einfach wegnehmen.
Krass.
Und das ist ein Gefühl, das hatte ich noch nie bei Ron Howard. Und das ist schon viel wert. Also, das kann man ja verraten. Ich meine, wenn ihr euch mit dem Fall beschäftigt habt, ihr wisst ja, das ist keine Angst, dem Kind geht's gut.
Aber ja, also ich meine, so in dem Rahmen ist es ja auch irgendwie zu erwarten. Es sollte jetzt halt nur nicht allzu sehr halt Sachen hinzudichten, die jetzt komplett abweichen. Das ist so meine persönliche Präferenz bei sowas. Aber gut, ich würde sagen, vielleicht kommen wir jetzt zu deinem finalen Fazit. Also kannst du uns den Film empfehlen? Möchtest du jetzt auf die Galapagos-Inseln ziehen?
Also ich glaube, wir beide sollten auf jeden Fall auf die Galapagos-Inseln ziehen. Das nennen wir dann irgendwie Melistu Island. Du bekommst den Osten, ich bekomme den Westen. Und das wird bestimmt super toll und nach 3 Tagen ist einer von uns tot. Das sehe ich jetzt schon.
Ja.
Nein, also ich war wirklich überrascht von dem Film, weil ich mit gewissen Vorbehalten reingegangen bin, hauptsächlich wegen Ron Howard. Ich sagte schon, der beste Ron Howard-Film für mich seit Rush, den ich auch sehr mochte. Nicht, dass die Filme vergleichbar sind, aber ja, also Eden ist gut erzählt, der ist schön campy, der ist unglaublich unterhaltsam. Also der war wirklich richtig unterhaltsam, also für mich zumindest. Es gibt auch Leute, die viel mit dem anfangen konnten, aber die haben halt keine Ahnung. Und deswegen, Leute, wenn euch der Film warum auch immer interessiert, sehe ich da keinen Grund, nicht reinzugehen. Ich hatte wirklich eine gute Zeit mit dem Film und das ist auch ein Film, wenn du den dann hoffentlich eines Tages siehst, wir werden garantiert dann natürlich, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind, noch 3-4 Stunden um diesen Film reden können, weil da steckt echt viel drin.
Okay.
Deswegen.
Also ich bin irgendwie positiv überrascht. Ich dachte irgendwie, der wäre vielleicht ein bisschen schlechter.
Ja.
Aber jetzt bin ich irgendwie doch, also ich habe mega Bock, den jetzt mir anzugucken, weil ich finde einfach den Fall super cool. Ich finde die Schauspieler super cool. Und das, was du jetzt erzählt hast, klingt eigentlich, also das ist für mich kein Grund, bald den jetzt nicht zu gucken. Deshalb vielleicht schaue ich ihn mir sogar im Kino an. Ihr könnt das ab dem 3. April, könnt ihr ihn euch anschauen. Und was ihr jetzt auch alle machen könnt, ist diesem Podcast zu folgen, ihn zu bewerten, einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich auch noch in unsere anderen Folgen reinzuhören, wenn ihr denn wollt. Ansonsten vielen, vielen Dank an Stu, dass du hier die ganze Arbeit geleistet hast und ich habe eigentlich Däumchen gedreht. Ja, ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch noch einen schönen Tag und du kannst dich natürlich auch noch verabschieden.
Ja, dann sage ich auch mal vielen Dank an die liebe Melanie, die ihr natürlich, wenn ihr euch jetzt denkt so, diese Stimme, die kenne ich doch irgendwoher. Ja, das liegt daran, weil die Melanie einen YouTube-Kanal hat, nämlich Melanie Kali. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Da bespricht die werte Frau wirklich sehr regelmäßig Retro-Content, sehr Filme. Sehr zu empfehlen ist ihr Essay zum Thriller 7. Kann ich euch sehr an Herzen
danke.
Geben. Der war wirklich gut. Ich würde dir sagen, wenn es schlecht war. Du kennst mich, ich bin ehrlich. So.
Fackeln und Mistgabeln.
Fackeln und Mistgabeln, genau. Außerdem muss ich noch kurz hier erwähnen, wir haben eine Webseite www.tele-stammtisch.de. Außerdem bitte bewertet uns positiv bei Apple Podcasts und bei Spotify. Warum? Weil wir es verdient haben. Würde uns sehr freuen. Und ich sage nochmal vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank an die liebe Melanie. Und aber vor allem vielen Dank an mich selbst. Ich habe das heute sehr gut gemacht, weil normalerweise bin ich es gewohnt zu moderieren. Aber ja, was soll ich sagen? Die nächste Generation, ne? Sie wächst heran. Ich werde bald nicht mehr gebraucht. Tja, dann also bis dann. Ich gehe jetzt mal weinen. Tschüss.
Ciao.